Hi, mein Name ist Paul Stadelhofer und ich bin heute ein bisschen ein Alien, weil ich von Informatik nicht so viel weiß wie die meisten Referenten, die hier sind. Stattdessen weiß ich was über Philosophie und Gesellschaft und darüber will ich auch sprechen. Das konkrete Thema, um das es geht, ist Technologieentwicklung als soziales Phänomen. Das ist ein Thema, das mir selbst sehr am Herzen liegt, weil ich denke, dass wir in unserer Gesellschaft und in unserem Leben maßgeblich durch die Technik beeinflusst werden. Dass die Möglichkeiten, die wir mit der Technik haben, beispielsweise wird das gestreamt, unser Handeln beeinflussen, unser Denken beeinflussen und unser Verständnis der Welt beeinflussen. Apropos Stream, ich will noch kurz Grüße nach Süddeutschland und nach Berlin schicken. Schön, dass es euch gibt. Ich denke, nochmals apropos Stream, dass wir in einer sehr beschleunigten Gesellschaft leben, weil über hunderte von Kilometern ohne große Zeitverschiebung kommuniziert werden kann, weil wir ein Verkehrssystem haben, mit dem man sich sehr, sehr schnell über sehr große Distanzen bewegen kann. Das bedeutet, dass wir stärker verknüpft sind, dass wir schneller auf Probleme eingehen können. Und das ist aber eigentlich auch das Problem, das wir haben. Und zwar lösen die Menschen ihre Probleme seit Jahrtausenden mit Technik. Und was dabei rausgekommen ist, ist nicht unbedingt nur gut, wenn man die Probleme auf unserer Welt anschaut. Also den Klimawandel, wenn man an ihn glauben will, oder Umweltverschmutzung, dann sind das technikinduzierte Probleme. Das sind nicht Probleme, die durch das Schicksal passiert sind, sondern das sind Probleme, die wir Menschen uns mit unserer Verbesserung selbst gemacht haben. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie diese Probleme eine Lösung erfahren können, dann ist die größte Hoffnung, die wir haben, dass es wieder Innovationen gibt, die dem Einhalt gebieten. Und in unserer beschleunigten Gesellschaft habe ich ein wenig den Eindruck, dass wir all die Innovationen, die wir machen, mit einer enormen Geschwindigkeit machen und dass wir uns also mit 100 Sachen auf einer Straße bewegen, ohne wirklich ein Steuer zu haben. Okay, also Technologieentwicklung als soziales Phänomen, ich will das für die Datenspuren an dem Artefakt festmachen, dass grundlegend dafür ist, dass wir ein Datenproblem haben, und zwar am Computer. Und die Frage ist für mich, oder die Frage, die ich betrachten will und auf die ich ein paar Perspektiven vorstellen will, ist, wie es von dem Abacus links, also einer der ersten Rechenmaschinen, zu dem weltweiten Netzwerk gekommen ist, das uns heute alle verbindet. Und ich denke, dass das viel mit den Bedürfnissen zur jeweiligen Zeit zu tun hat und dass wir auch nicht dem Schicksal, irgendeinem unmenschlichen Schicksal, die Verantwortung dafür zuschreiben können oder hoffen können, dass sich das durch eine natürliche Technikentwicklung von selbst löst, was auf unserer Welt passiert. Die erste Perspektive, die ich vorstelle, stammt von Wiebe Baiker und Trevor Pinch. Das sind auch Philosophen. Genau. Die erste Perspektive zeigt sich hier. Das ist ein 6-stufiges Modell des Innovationsprozesses. Das heißt, dass dabei geht es darum, wie ein...
Darf ich ganz kurz?
Ja, klar.
Das war falsch.
Danke für das Verständnis.
So.
Alles klar. Dabei geht es darum, wie eine Innovation tatsächlich passiert. Im Normalfall gibt es dabei eine grundlegende Forschung. Das heißt, man findet raus, wenn man in der Küche steht, dass, wenn das Wasser kocht, der Topfdeckel immer wieder hoch und runter fällt, also durch den Druck, der dabei entsteht. Dann sagt man, das ist ein Phänomen, bei dem Kraft entsteht, also wenn das erwärmt wird, und wir könnten das vielleicht praktisch nutzen. Und dann sagt man, man könnte eine Dampfmaschine machen oder sowas wie einen Motor. Es kommt zu einer technischen Entwicklung. Es kommt dazu, dass man diese technische Entwicklung in ein Produkt packt, also ein Produkt daraus schafft, dass man das in die Produktion führt und es letztlich zum Nutzen kommt. Beispiel Verbrennungsmotor, den wir heute auf der ganzen Welt in Autos haben. Wir kommen auch nicht mehr ohne Autos aus. Und trotzdem sind die Autos ein Problem für uns. Nicht, weil ein Einzelner ein Auto fährt, sondern weil sie massenhaft genutzt werden und der CO2-Ausstoß den menschlichen Lebensraum bedroht. Und man kann jetzt sagen, dass man das nach diesem Modell anschaut und nach dem sogenannten Technology Assessment oder Constructive Technology Assessment sagt, dass ein Artefakt, das geschaffen wird, zum Beispiel funktionell dienlich sein muss, dass es nachhaltig sein muss und so weiter. Ich denke, dass so eine Betrachtung nicht ausreicht, um unserem Problem Herr zu werden. Stattdessen würde ich empfehlen, dass man eine multidirektionale Sichtweise nutzt. Das heißt, dass man das Artefakt wie den Computer betrachtet in Abhängigkeit von verschiedenen sozialen Gruppen, die ihn nutzen. Grundlegend dafür ist, dass jedes Artefakt über eine interpretative Flexibilität verfügt. Das heißt, dass es vom Nutzer abhängt, welche Bedeutung das Artefakt tatsächlich hat. Wenn man zum Beispiel das Auto nutzt, um einkaufen zu fahren oder selbst die kleinsten Wege zurückzulegen, muss das nicht gut sein. Wenn man das Auto aber im Transportwesen benutzt oder in der Dimension sieht, dass unsere Städte den Müll rausschaffen und Nahrungsmittel reinschaffen können, dann ist das fast unentbehrlich. Die sozialen Gruppen, die in einem Verhältnis zum Artefakt stehen, haben in Abhängigkeit von ihrer sogenannten Lebenswelt Probleme. Das heißt, beispielsweise tut ein Endnutzer, der am Computer ist, eine Sekretärin, die Probleme darin sehen, dass sie nicht versteht, was darin passiert. Jemand, der sich weiter damit beschäftigt, sieht ein Problem darin, dass man seiner Daten nicht Herr ist. Und so weiter und so fort. Und diese sozialen Gruppen wurden von Biker und Pinch am Beispiel des Fahrrads skizziert. Ich habe das Beispiel jetzt hier nochmal aufgegriffen, weil Dresden eine Fahrradstadt ist und ich dachte, dass ich vielleicht ein bisschen was aus ihrer Lebenswelt aufgreifen kann, um das Thema transparenter darzustellen. Das Fahrrad, wie es heute ist, ist auch nicht durch das Schicksal passiert, sondern hing maßgeblich von der Interpretation der einzelnen Nutzergruppen ab. Sie wissen vermutlich aus alten Bildern, dass das früher so ein riesiges Vorderrad hatte und hinten ein kleines Rad. Das war für junge Menschen, die sich nicht sonderlich aufgeregt haben, wenn sie sich mal einen Knochen gebrochen haben, oder dergleichen. Zeitgleich gab es aber Nutzergruppen, die das für zu gefährlich hielten. Und man hat also gesagt, können wir das vordere Rad nicht irgendwie kleiner machen? Das Problem war dann aber, dass das nicht gut genug gefedert war. Folge war, dass auf dieses Problem, dass man Luftreifen drangepackt hat. Es gibt Medienberichte von damals, die sagen, dass dieser scheußliche Brauch mit den Luftreifen niemals erfolgreich sein kann, weil es schlicht und einfach bescheuert aussieht. Warum ist das trotzdem so gekommen, dass sie Luftreifen haben? Das liegt daran, dass das in den Rennen benutzt wurde, in den damaligen Fahrradrennen. Und die Räder oder die Fahrräder mit den großen Vorderreifen hatten nach kurzer Zeit so ein Handicap, dass sie einfach lächerlich dastanden. Und das haben die Leute gesehen und tatsächlich kamen diese Fahrräder mit den Luftreifen dann auch auf die Straße. Solche Probleme machen also eine Weiterentwicklung aus. Und nun ist die Frage, wie so eine Entwicklung tatsächlich passiert oder wie sie tatsächlich betrachtet oder interpretiert werden kann. Eine Möglichkeit, so eine Entwicklung zu stoppen, also das Fahrrad entwickelt sich ja heutzutage gut, man macht einen E-Motor rein oder sonst was, aber die Entwicklung wurde sehr, sehr stark verlangsamt. Ähnliches passiert auch in den Wissenschaften. Ähnliches passiert zum Beispiel, wenn Sie als Kind Deutsch lernen, dann bestimmt ihre Sprache nach Ludwig Wittgenstein die Grenzen ihrer Welt. Also die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und wenn ich am Anfang Deutsch lerne, dann lerne ich die deutsche Literatur kennen, lerne in Deutsch die wissenschaftlichen Kenntnisse vielleicht kennen, die auf der Welt existieren und so weiter und so fort. Sprich, wie ich mich persönlich weiterentwickle, hängt maßgeblich von den ersten Prozessen ab. Ich will das jetzt noch an der Rechenmaschine erklären, an der Entstehung der Rechenmaschine, zumal damit die Entstehung des Computers und die Entstehung des Datenproblems zusammenhängt. Der erste Schritt zur Entstehung der Rechenmaschine könnte beim Abakus angesiedelt werden. Der Abakus wurde vermutlich um 1100 vor Christus in Indochina erfunden und kam dann weiter auch nach Europa und so weiter und so fort. Die Geschichte ist ja bekannt. Übrigens ist das mit der Entwicklung der Mathematik auch eine spannende Geschichte. Man geht davon aus, dass das mit der Schifffahrt zusammenhängt. Mit der europäischen Schifffahrt hängt es auch zusammen, dass wir Trigonometrie, Geometrie, Arithmetik und so weiter so weit ausgeprägt haben und dass wir hier in der alten Welt in Europa zur wissenschaftlichen Spitze gekommen sind, die Technikentwicklung auch gesteuert hat. Das hing daran, dass wir den Polarstern haben und dass ein Kapitän quasi über den Polarstern berechnen kann, wo sich sein Schiff befindet und wie er weitersteuert. In Indochina war das eine andere Geschichte. Da gab es das nicht. Da hat man über Wetterphänomene und so weiter bestimmt, wo man ist, wie man weiterfährt. Und das hat auch die Kultur dort geprägt. Es gibt spannende Arbeiten auch von der Koryphäe in der Technikphilosophie, die nicht so flach daherredet wie ich, hier in Dresden und an der TU Dresden auch unterrichtet, Bernhard Uergang. Ein Buch, das ich dazu empfehle, ist Technologietransfer transkulturell. Da wird das genau aufgeschlüsselt. Da wird auch das Militär zum Beispiel in seiner Rolle skizziert. Dem Abakus, ich muss ein bisschen schneller machen, folgte die Entwicklung mechanischer Rechenmaschinen, beispielsweise durch Schickard 1623. Der war damals Astronom. Wie ich gerade angesprochen hatte, hatte das mit der Schifffahrt zu tun. Die Schifffahrt war damals wichtig fürs Militär, sprich, das war ein Gebiet, wo man viel Geld reinstecken konnte. Sprich, das war ein Gebiet, wo auch Innovationen passieren konnten. Gefolgt wurde das durch die Entwicklung der Lochkarte von Jacquard. Das war auch quasi der Anfang des Datenproblems. Die Lochkarte diente damals, Jacquard war ein Unternehmer, der Programmsteuerung von Webstühlen. Die Webstühle hatten ja auch mit dem Anfang der industriellen Revolution zu tun. Und das diente dazu, dass man dort ohne Arbeiter zu zahlen und so weiter endlose Stoffmuster herstellen konnte, auf mechanische Weise. Das wurde dann auch wieder zurück in die Mathematik gebracht mit der Programmsteuerung von Rechenmaschinen durch Babbage, abermals motiviert durch die Schiffsnavigation, war auch Astronom, gefolgt von der logischen Algebra durch Boole. Er wurde in Folge auch Mathematikprofessor in Cork in Ireland. Danach kam die Lochkarten-Sortiermaschine durch den Unternehmer Hollerith. Das war schon eine Zeit, in der man das dann zu einem Patent anmelden konnte. Und das war quasi einer der ersten Datenspeicher sozusagen. Und dann wurde alles ein bisschen anders. Die Lochkarte beispielsweise um 1805, das war die Zeit von Goethe und Schiller. Das war die Zeit, wenn Sie mal Goethes Reisetagebücher lesen, sehen Sie, dass der sich mit Wetterphänomenen beschäftigt hat. Dass der gesehen hat, das war auch eine Zeit, wo man herausgefunden hat, dass die Elektrizität, die in den Wolken steckt, in unseren Muskeln steckt. Und wenn man sowas weiß, dann ist das, was die Welt im Innersten zusammenhält nach Goethe, steht in einem ganz anderen Licht. Elektrizität, Stichwort der erste elektromechanische Computer durch Zuse 1941. So ein Teil hatte damals 600 Relais als Rechenwerk und 1400 Relais als Speicherwerk. Das waren Apparate, die ganze Hallen gefüllt haben. Das waren Riesenteile. Und das waren auch Apparate, wenn man die angestellt hat, dann gibt es Berichte, dass die Stromversorgung in der Stadt ein Stück in die Knie gegangen ist. Dem folgte dann das Konzept zur flexiblen Programmverarbeitung von John von Neumann. Das hieß, dass man also im laufenden Prozess die Programme steuern konnte. Und es gab auch noch andere Rechner. Problem war damals, der Energieverbrauch. Der Energieverbrauch wurde dann ein Stück weit geregelt durch die Entwicklung des Transistors in den Bell Labs damals. Und dem folgte dann auch 1958 der erste Chip und 1970 der Mikroprozessor. Damit kam der Computer aus dem militärischen Bereich in die biosoziale Lebenssphäre, also in die Welt, in der wir uns bewegen. Das waren nicht mehr nur mathematische Prozesse, die für die sozialen Gruppen Probleme bestimmt haben, sondern es waren Prozesse aus ihrem Leben, die bestimmt haben, was man verbessern kann an dem Artefakt und wie sich das weiterentwickeln soll. Nun, dieses weiße Quadrat ist ein lustiges Video. Das Video gibt es nicht.
War's jetzt nicht? Kannst du es auf YouTube, wenn das
geht? Wollen wir das versuchen mit dem Video? Handzeichen? Alles klar. Seien Sie gespannt. Okay, das wäre auch gut, wenn der Computer Sound hätte für das Video. Das wird nichts mit dem Video. Die beiden, also Sie hören das jetzt nicht, die beiden streiten sich darüber, ob sie an Gott glauben oder nicht, ob es schön wäre, einen Körper zu haben. Der eine sagt zum anderen, also das sind zwei Chatbots, der eine sagt zum anderen, also du bist ein Roboter. Und er sagt, nein, ich bin kein Roboter, ich bin ein Einhorn. Und so diskutieren sie hin und her, ob sie an Gott glauben. Und der eine sagt, ja, ich glaube an Gott, aber er ist für mich nicht alles. Und der andere sagt, ja, wenn es nicht alles ist, dann kann es ja auch nicht alles ist ja auch die Hälfte von etwas und dann kann es ja trotzdem etwas sein, also bist du Christ. Und sie streiten sich eine Weile lang hin und her und verabschieden sich später sehr unfreundlich voneinander. Sie kommen nicht so richtig gut miteinander aus. Das zeige ich Ihnen oder das wollte ich Ihnen zeigen. Es tut mir leid, mir wurde gesagt, dass der Sound funktionieren würde. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht so ist. Das wollte ich Ihnen zeigen, wegen dieser biosozialen Realität, in der sich die Entwicklung des Computers mittlerweile befindet. Weil dieser Chatbot wurde früher von einem Computerwissenschaftler namens Weizenbaum erfunden. Und es gab den auch in der Fortführung unter dem Namen Doktor. Und er sollte dazu dienen, den Mangel an professionellen Psychiatern abzulindern, indem er Fragen stellt und der Patient sich dann ja, heilen kann, selbst in Anführungszeichen. Das hat leider nicht geklappt. Das Argument damals, dass man das machen sollte, war, dass das zwar mit Computern nicht so richtig klappt, aber die Menschen ja auch nicht wirklich besser sind in der Therapie. Diese biosoziale Realität, die ich angesprochen habe, zeigt sich hier in einer Statistik vom Statistischen Bundesamt, die vergleicht die Jahre 2003 und 2008 deutlich ganz oben, ist, dass der Computer, dass die Breitbandanschlüsse in Privathaushalten 2003 noch bei 10% lagen, 2008 bei fast 50%. Dass fast an jedem Arbeitsplatz mittlerweile mit dem Internet umgegangen werden muss. Sprich, dass man also sich in Abhängigkeit befindet vom Internet. Dass man als Mensch in unserer modernen Gesellschaft kaum drumherum kommt, sich das Internet zu nutzen. Und solche Abhängigkeiten sind in der Entwicklung nicht zu vernachlässigen, wie gerade am Auto schon erklärt. Nehmen Sie das Beispiel Elektrizität. Wir haben die Elektrizität am Anfang geschaffen, um uns einen Vorteil zu machen. Und würden wir die aber in einer Stadt wie Dresden ausschalten, würde binnen kürzester Zeit das Transportsystem zusammenbrechen. Wir würden keine Nahrungsmittel mehr in oder aus in die Stadt bringen oder keinen Müll mehr aus der Stadt rausbringen. Krankenhäuser würden zusammenbrechen und so weiter und so fort. Wie kommt es zu solchen Entwicklungen? Das Konzept der Entwicklungspfade will ich im weiteren Verlauf vorstellen. Entwicklungspfade konstituieren sich dadurch, dass sie erstens einen Kausalprozess beschreiben, der für die frühen Ereignisse in der historischen Entwicklung hochempfindlich ist. Zweitens sind diese frühen Ereignisse historisch kontingent und treten also statistisch zufällig auf. Wie am Beispiel der Schifffahrt erklärt oder wie am Beispiel mit Wittgenstein es zufällig ist, dass sie hier in Deutschland geboren wurden und nun verstehen, was ich sage. Und so ein Entwicklungspfad schreibt auch bei einem einmal in Gang gesetzten Prozess vor, dass der kausale Mechanismus in dem Verlaufspfad weitergetrieben wird und vorangetrieben wird. Wie passiert das? Man sagt, das passiert über Increasing Returns. Zu solchen Increasing Returns zählt man unter anderem den Lerneffekt. Das heißt, die Erfahrung mit etwas steigert den Nutzen. Wenn Sie zum Beispiel, beispielsweise wurde Doktor damals über eine Schreibmaschine gesteuert. Das war das erste Mal, dass man den Computer mit Sprache gesteuert hat, also mit natürlicher Sprache. Und da die Sekretärinnen auf der ganzen Welt ohnehin mit Schreibmaschinen gearbeitet hatten und das auch gelernt hatten, war das für sie dann einfacher, mit sowas umzugehen. Und desto besser man mit etwas umgehen kann, desto nützlicher wird das auch. Nehmen Sie das Fahrrad. Wenn Sie nicht Fahrrad fahren können, ist das nicht unbedingt praktisch für Sie, ein Fahrrad zu haben. Wenn Sie aber Fahrrad fahren können oder verhältnismäßig gut Fahrrad fahren können, sprich ohne sich ständig aufs Gesicht zu legen, dann kann das schon nützlich für Sie sein. Zweitens, eine adaptive Erwartung. Das heißt, die Erwartung steigert die Nachfrage. Schauen Sie die sozialen Netzwerke an. Wenn man davon ausgeht, dass ein Netzwerk aus den Staaten hierher kommt, dass da viele Leute reingehen, dann brechen soziale Netzwerke, die in Deutschland zuvor entstanden sind, unter Umständen zusammen. Wenn man sagt, dass man, wenn dann über das Netzwerk, in dem viele Menschen sind, kommuniziert, beispielsweise Telefon. Wenn Sie erwarten, dass viele Menschen ein Telefon haben werden, dann steigert das auch potenziell den Nutzen. Ich mache jetzt ein bisschen schneller. Beispiel Netzwerkexternalität, die Verbreitung steigert den tatsächlichen Nutzen, wie gerade am Telefon erklärt. Beispiel Koordinationseffekt. Sie haben Smartphones und Stück für Stück entstehen immer neue kompatible Produkte, die das Smartphone für Sie nutzbar machen. Beispiel Interdependenz. Das heißt, dass das Wissen, das Sie gesammelt haben, wenn jetzt x-tausend Leute Maschinen schreiben können, dann wären Sie als Computerhersteller schön bescheuert, Computer herzustellen, die nicht mit der QWERTY-Tastatur versehen sind, wie es von der Schreibmaschine kommt. Tatsächlich ist die QWERTY-Tastatur aber nicht vorteilhaft, sondern es wurde bei der Schreibmaschine so gemacht, weil die Tasten, die man häufig benutzt, möglichst weit auseinander liegen müssen, dass die Mechanik sich intern nicht verhakt. Dieses Problem, das damals damit behandelt wurde, ist heute nicht mehr existent. Trotzdem wird das noch serienmäßig so gefertigt. Economies of Scale wäre das nächste Beispiel mit Mengenrabatt. Das heißt, man hat Produktionswege, die automatisiert sind und man ist gut beraten, das Risiko eines Pfadwandels oder Pfadwechsels nicht auf sich zu nehmen, sondern die günstigen Kosten weiter zu nutzen, wenn man in der Wirtschaft ist. Oder als Endverbraucher Maschinen schreiben zu lernen, wenn man irgendwo angestellt werden will, wo eben eine Schreibmaschinentastatur am Rechner ist. Und letztlich auch die Technical Interrelatedness, das heißt, kompatible Produkte steigern den Nutzen. Sie können über Ihr Smartphone, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr Licht steuern. Wie kann man das trotzdem wandeln? Wie gesagt, beschäftigt mich das Thema Technologieentwicklung, weil ich gerne wüsste, wie wir wieder Herr unserer Entwicklung werden können und wie das nicht mehr nur naturwüchsig passiert und wir dann vor Phänomenen wie dem Klimawandel stehen und mit den Schultern zucken und nicht wissen, was man machen kann. Arten des Wandels wäre einmal Displacement, das heißt, neue Nutzergruppen werden für ein Artefakt relevant, wie eben mit den Sekretärinnen oder dem Computer als Büromöbel. Beispiel Layering, das heißt, neue Elemente treten auf, ein Interface, das das nutzbar macht. Beispiel Drift, das heißt, alte Elemente werden vernachlässigt. Das könnte mit der Tastatur jetzt passieren, weil die Nutzung in der biosozialen Realität des Computers so weit vorangeschritten ist, dass sie über ihr Touchpad auch ohne Tastatur bequem die Endgeräte bedienen können. Beispiel Conversion, das heißt, die Endgeräte dienen neuen Zwecken. Man könnte normalerweise Videos abspielen mit solchen Computern. Beispiel Exhaustion, das heißt, einzelne Elemente erschöpfen sich im Zeitverlauf. Und wenn man nur nach dem anfänglichen Modell, das auch der VDI, also der Berufsverband der Ingenieure empfiehlt, eine technische Entwicklung anschaut, dann würde das eigentlich nur so aussehen, dass, wenn man jetzt die Rechenmaschine anschaut, dass die Rechenpower im Lauf der Zeit immer weiter ansteigt. Tatsächlich ist das nicht so. Diese Statistik zeigt nämlich, dass man das auch aus einer anderen Perspektive betrachten kann. Was Sie hier ganz links sehen, sind die Top-Level-Domains, also in der Statistik, und ganz links sehen Sie .com. Das stammt von Commercial und ist der wichtigste oder die meistverkaufte Domainendung auf der ganzen Welt. Sprich, es kam also auch zu einer Kommerzialisierung des Internets mittlerweile. Statt der anfangs gezeigten OptiMap, die eine der ersten Internetkarten in Anführungszeichen darstellt, könnte das Internet auch mittlerweile so betrachtet werden. Dieser Mikrokosmos zeigt die Wichtigkeit der einzelnen Internetangebote, die es gibt. Und wie Sie sehen, sind diese Sterne, also diese Sonnen im ganzen Kosmos, die Sie in der Mitte sehen, alle aus dem .com-Bereich. Ganz links oben ein E-Mail-Provider. Das E-Mail war niemals im Internet vorgesehen. Das Internet diente damals dazu, dass man diese Rechenungetüme, die unbezahlbar waren, miteinander verknüpfen konnte. Problem war, dass die Wissenschaftler, die daran gearbeitet haben, plötzlich ähnliche Interessen geteilt haben und auch kommunizieren wollten. Mit der damals kulturell geprägten Kommunikationsform des Briefverkehrs war es quasi vorherbestimmt, dass die E-Mail die beste Form der Kommunikation über die elektronische Datenverarbeitung sein wird. Nächstes Beispiel wäre Google, eine Suchmaschine, die ein bisschen Orientierung noch bietet in diesem Sternsystem. Und das nächste ist Facebook, vielleicht eine der Sonnen, die weiter wachsen wird, und rechts unten YouTube, Beispiel Videos. Tatsächlich ist das, was dahinter liegt, ich werde Ihnen jetzt nicht so viel davon erzählen, sieht das so aus. Das sind die Unterseekabel, die bis 2014 verlegt werden sollen. Das ist also das Internet. Und nach dem vorher erklärten Modell wäre es also das, was sich weiterentwickelt. Und nicht diese Dimension, die ich Ihnen gezeigt habe mit der biosozialen Realität. Trotzdem, die ökonomische Nutzung maßgeblich ist, glaube ich, dass Sprachgruppen beispielsweise immer noch voneinander abgegrenzt werden können als relevante soziale Gruppen oder dass politische Gruppen voneinander abgegrenzt werden als relevante soziale Gruppen, was die Weiterentwicklung von Computer, Internet und dem Datenproblem angeht. Beispiel E-Government. Das ist der E-Government-Motor, Monitor, der zeigt, wie die E-Government-Nutzung in der Bevölkerung ist. Sie können das auch online sehen, da haben Sie noch eine Menge andere Daten. Ich habe das jetzt einfach mal so rausgegriffen. Hier sehen Sie, dass 45% der Online-Bevölkerung angeben, dass sie bereits Nutzer von E-Government-Angeboten sind. In Deutschland, in Österreich 67%, in der Schweiz 58%, in Schweden 70%, in Großbritannien 45% und in der einst Technologienation USA lediglich 39%. Das kann dann auch solche Phänomene hervorrufen. Das ist Pluragraph. Pluragraph zeigt die Social-Media-Aktivität von NGOs, Kulturorganisationen, Verwaltungsapparaten und Politik. Sie sehen ganz oben den Wert 243 für die Piratenpartei. Das ist eine Partei, die in letzter Zeit mit Mühe die 5%-Hürde geschafft hat. Unten drunter sehen Sie Angela Merkel. Sprich, diese neue Technik kann auch Probleme für manche Nutzergruppen hervorrufen, die nicht unbedingt gewollt sind. Hier sehen Sie, dass das auch bei den Mächtigsten der Welt so passiert. Die Message Machine zeigt aus dem derzeit laufenden Wahlkampf in den Staaten, wie Wahlwerbung betrieben wird. Oben sehen Sie die Häufigkeit der Wahlwerbung von Obama und unten drunter von Romney. Das heißt, dass die Institutionen, die wir haben und eigentlich auch unser Bildungssystem vor fundamentalen Neuerungen stehen. Was vorhin in dem Datenschutzvortrag schon angesprochen wurde, befinden wir uns also in einer Realität, in der Probleme existieren, die nicht auf nationaler Ebene gelöst werden können, die international sind. Und Probleme existieren wie der Klimawandel oder die Atomkraft, für die unser nationalstaatliches Rechtssystem nicht sonderlich gut gewappnet ist. Zeitgleich kann es aber auch in so einem System, also solche politischen oder institutionellen Systeme, können auch nach dem Konzept der Pfadentwicklung beschrieben werden, zu fundamentalen Änderungen kommen. Beispielsweise über das Portal Abgeordnetenwatch, in dem Sie den Abgeordneten Ihres Landkreises Fragen stellen können, kontrollieren können, was sie machen, sehen können, ob die ihnen antworten oder nicht. Beispiel: fragt den Staat. Fragt den Staat dient dazu, dass sie den Behörden vor Ort Fragen stellen. Fragt den Staat expandiert auch weiter. Ich finde das eine gute Sache an sich. Problem ist an sowas, dass man die Bürokratie quasi nackt macht. Und wenn die nackt gemacht wird, dann ist gutes Aussehen nicht mehr optional. Und das gefällt nicht unbedingt jedem. Und Problem an sowas ist auch, so positiv das hier wirkt, dass das für andere soziale Gruppen eine andere interpretative Flexibilität bietet und in einer ganz anderen Sphäre genutzt werden kann. Beispiel: Adopt the Revolution. Adopt the Revolution ist ein Portal, das Crowdfunding für die Revolution in Syrien bietet. Da können Sie also reingehen und Sie können sich eine Widerstandsgruppe anonymisiert aussuchen und denen Geld geben, dass die sich Kameras besorgen, aufzeichnen, was passiert, dass die Untergrundwohnungen besorgen, sichere Internetverbindungen besorgen und so weiter. Was ich sagen will, ich komme jetzt auch zum Ende, ist, dass wir sehr gut überlegen sollten, wie sich das weiterentwickelt, dass wir überlegen sollten und analysieren können, welche sozialen Gruppen inwiefern voneinander abgegrenzt, nachverfolgt werden können und verantwortlich für die Technikentwicklung sind. Wie bei der Entwicklung einzelner Artefakte auch andere soziale Gruppen auf den Plan gerufen werden können, die das wieder umnutzen. Das kann auch im Negativen passieren. Und es gibt seit den 90er Jahren einen sehr guten Ansatz, das sogenannte Device-Paradigma. Das beschreibt, dass die Technik, die wir nutzen, immer oberflächlicher wird. Das Device-Paradigma wird von Borgmann, heißt der Mann, erklärt, am Unterschied zwischen Ofen und Zentralheizung. Im Ofen war es damals nötig, der Ofen war für eine Familie das Zentrum des Lebens, wo die ganze Arbeit, die man den ganzen Tag gemacht hat, zusammengetragen wurde und gespeichert wurde, wo man diskutiert hat und so weiter und so fort. Die Zentralheizung spart einem den ganzen Aufwand, Holz zu schlagen und so weiter und so fort und macht das auf Knopfdruck verfügbar. Diese Verfügbarkeit liegt also im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und so wie heutzutage keiner mehr, dank der Entwicklung der Lochkarte, seinen eigenen Stoff herstellt, sondern das machen automatisierte Webstühle, so wäre es auch blöd, würde jeder heutzutage noch im Binärcode versuchen, Programme zu schreiben. Wäre es blöd, würde jede Sekretärin versuchen, die Programmhierarchie auf ihrem Rechner bis ins letzte Detail zu verstehen. Blöd meint damit nicht, dass es sinnlos wäre, aber es wäre einfach nicht ökonomisch gerechtfertigt. Soweit. Ich hoffe, ich habe jetzt ein paar Perspektiven vorgestellt und ein paar Beispiele gezeigt, die nicht ganz so langweilig waren. Und danke für die Aufmerksamkeit. Gibt es denn Fragen? Okay. Ja gut, wenn es tatsächlich keine Fragen gibt. Okay, es gibt eine Frage.
Es gibt eine Frage. Am Schluss hast du jetzt gesagt, also die Sekretärin braucht ja nicht zu wissen, was auf ihrem Computer so alles abläuft. Ja. Und im Detail, im Prinzip ja auch richtig. Die Sekretärin hat ihre 3-4 Vorgänge, die sie ständig machen muss. Und dann gibt es ein paar, die hat sie seltener, aber muss sie auch ab und zu mal können. Und viele Dinge muss sie nicht wissen. Aber geht dann der Sekretärin nicht auch irgendwann so ein Stück weit was verloren, was für sie vielleicht doch wichtig sein könnte? Also, es vergeht ihr ja irgendwie die Möglichkeit ab, nachzuvollziehen, was passiert da eigentlich gerade.
Ja, ja. Das ist ein wichtiges Problem, das angesprochen wurde. Oh, genau. Die Frage ist, die Sekretärin kann das vielleicht nicht alles nachvollziehen, aber geht ihr dabei nicht auch was verloren? Also, dass sie in einer Welt steckt, die sie nicht komplett versteht. Stimmt das? Ich denke, das ist so. Und ich denke, das ist auch eines der Hauptprobleme in unserer Zeit. Man kann das mit dem sogenannten Expertendilemma beschreiben, dass wir unmöglich heutzutage alle Prozesse, also ich vermute, wenige Leute, die hier sitzen, haben den eigenen Stoff für ihre Kleider gemacht, haben die selbst gefärbt oder dergleichen. Wir befinden uns aber in einer Welt, in der schlichtweg die Möglichkeit existiert, Kleider zu kaufen, die Möglichkeit existiert, über das Internet zu kommunizieren. Und wenn man die Möglichkeit nicht nutzt, dann hat man einen Nachteil gegenüber anderen Menschen. Man könnte das mit dem Auto betrachten. Wenn Sie sagen, Sie machen einen Krankenwagen, damit in einer gewissen Region die Leute schneller in die Krankenhäuser kommen, wenn sie Probleme haben, dann ist es laut dem Konzept der Pfadentwicklung nachvollziehbar, wenn ein Effizienzgewinn versprochen wird, dass man dann Einsparungen oder Änderungen vornimmt. Sprich, dass nur noch in jedem fünften Ort ein Krankenhaus existiert. Weil es einfach reicht, wenn 90% der Leute schnell genug hinkommen. Ich will ehrlich sein, es gibt Ansätze und Theorien, die sich damit beschäftigen, was das Expertendilemma und die moderne Technik mit uns macht. Das sind aber größtenteils noch konzeptionelle Sachen auch. Überhaupt die ethische Dimension dieses weltweiten Netzes und der täglichen Nutzung von Hightech ist kaum begriffen bislang. Es gibt keine Institutionen, die dem gerecht werden können. Ja?
Naja, darauf Bezug nehmen, hätte ich so eine Idee oder so einen Ansatz zum Weiterdenken, nämlich mit der Frage sozusagen, ob nicht dieses Dilemma am Ende eigentlich seine eigenen Existenznotwendigkeiten untergräbt auf Dauer. Ne? Es gibt ja so unter Ingenieuren so ein Gejammer, sage ich jetzt mal ein bisschen böse, so ein Gejammer, dass naja, die jungen Leute, die einfach nur noch irgendwie auf den Geräten irgendwie rumkratzen, eigentlich irgendwie die Grundlagen gar nicht mehr erlernen, mit denen sie irgendwann in der Lage wären, sozusagen diesen technischen Fortschritt aufrechtzuerhalten. Das kann man jetzt irgendwie ganz, ganz schrecklich finden, kann dahin aber auch durchaus ein Potenzial sehen, nämlich, dass es irgendwann nicht mehr geht, dass aufgrund der ökonomischen Notwendigkeit, die wir brauchen, also auch der kapitalistischen Notwendigkeit, es nicht mehr geht, dass die Leute quasi in ihrem Weltaufschluss gebremst werden. Also wenn man mal sagt, das, was irgendwie eigentlich wichtig ist auf der Welt, nämlich irgendwie die Welt zu verstehen, also Weltaufschluss zu bekommen, dann wäre sozusagen die Frage, ob es das untergräbt auf Dauer und es wieder notwendig ist, dass die Sekretärin tatsächlich mehr Zeit bekommt, dafür auch die Grundlagen zu verstehen, weil das System sonst gar nicht funktioniert.
Okay, also
Wiederholen.
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde gerade gefragt, ob es nicht wieder nötig werden könnte, dass die Leute, die nicht mehr Herr der Entwicklung sind, wieder Zeit bekommen, um sich damit zu beschäftigen, worauf die Entwicklung basiert. Stimmt das?
Naja, sozusagen die Frage ist sozusagen eher in den Raum, ob es einer der Grenzen des Kapitalismus auch am Ende ist, dass die, das Wissen und so weiter, das zur Reproduktion dieses Kapitalismus nötig ist, nicht mehr selbst im Kapitalismus erlernt werden.
Ja. Darf ich mal kurz bitte jemanden von den Technikern fragen, ob wir dieses Mikrofon losmachen können und in den Raum runtergeben, damit die diskutieren können, weil es bringt ja nicht viel, wenn ich jetzt hier vom Pferd erzähle. Ich würde die Frage dann jetzt auch nicht wiederholen, sondern eher mit dem Mikrofon gleich nochmal stellen lassen. Geht das?
Also prinzipiell geht das schon.
Ah, da hinten ist ein loses Mikrofon.
Hier ist noch ein Mikro, das ist nur am kurzen Kabel. Also. Ich weiß nicht, entweder gehen die Leute jetzt einfach mit nach vorne, oder ich sag mal, wenn es dann zu tiefgründig wird, dann kann man auch sagen, man führt es dann hinterher im Kleinkreis weiter. Ich weiß nicht, wie die Diskussion jetzt, aber...
Okay, aber klar, vielleicht lassen wir Ihnen die Frage noch kurz hier vorne stellen und vielleicht will ja noch jemand was dazu sagen. Ich fände das gut.
Also irgendwie für die Notwendigkeit des Streams wird es natürlich ein bisschen langweilig, weil die Leute hier im Saal hören die Frage jetzt zum dritten Mal, mehr oder weniger. Okay, aber das nehmen wir im Kauf. Also die Idee ist, es war ja sozusagen ein bisschen gefragt, schafft die Sekretärin, ist das eigentlich schlimm für die Sekretärin, jetzt mal so als Symbol oder für irgendwelche Computeranwender, eigentlich die ganzen Grundlagen nicht mehr zu verstehen, auf denen das beruht, was sie da machen. So, jetzt könnte man so ein bisschen kulturpessimistisch irgendwie einwenden, naja, die Leute werden dann irgendwie immer dümmer. Man könnte aber auch fragen, was macht das strukturell mit Gesellschaft? Und da wäre jetzt eine These, es untergräbt irgendwann die eigenen Reproduktionsbedingungen eben dieser Gesellschaft, nämlich der kapitalistischen Gesellschaft, weil die... Es ist ja die ökonomische, kapitalistische Erfordernis, dass man die Sachen ökonomisch effizient macht, die man ökonomisch effizient machen kann. Nämlich nicht das eigene Programm zu schreiben, nur damit man eine Textverarbeitung hat, etc. So, ich hatte vorhin angeführt, es gibt ja so ein Gejammer unter Ingenieuren, so Nachwuchsprobleme und so. Die Leute, die wischen immer nur noch auf ihren Handys rum und verstehen eigentlich gar nicht mehr. Und uns fehlt im Prinzip so der ganze Nachwuchs, um die Technik zu entwickeln, die wir heute haben. Und ich würde das sozusagen positiv oder die Frage zumindest stellen, ob man das eigentlich nicht positiv wenden kann, ob das nicht auch eine dieser Reproduktionsbedingungen des Kapitalismus irgendwann unterwandert, indem es irgendwann notwendig sein muss, um auf diesem Entwicklungsniveau zu sein, auch wieder stärker nicht die ökonomische Effizienz im Vordergrund zu haben, sondern eigentlich den puren Weltaufschluss aus Neugierde, weil nur der es eigentlich ermöglicht, auch dieses Potenzial und diese technische Niveau zu halten.
Open Mic.
Ich also kurz, das kannst du wahrscheinlich auch wiederholen, war so die grundsätzliche Frage, das klingt so, als hätte es irgendwann diesen Zustand mal gegeben, wo alle verstanden haben, wie die Umwelt funktioniert, aber das ist ja auch Quatsch, oder?
Also, die Frage war, hat es mal einen Zustand gegeben, in der alle die Umwelt verstanden haben, in der sie sich bewegen? Als Gegenfrage könnte man sagen, verstehen wir, wie das Leben funktioniert, nur weil wir uns fortpflanzen können? Ich glaube das nicht. Der Punkt ist einfach, dass wir mittlerweile mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, ich beziehe mich jetzt kurz auf Jürgen Habermas, der in seiner Habilitation darüber geschrieben hat, dass die Schriftsprache eine Kulturkompetenz wurde, da die Druckmaschine erfunden wurde. Da es einfach möglich wurde, mit einem Sender an viele Empfänger zu kommunizieren. Und über diese Möglichkeit haben wir mittlerweile ein politisches System entwickelt, das ohne Schriftsprache nicht auskommt. Wir haben großtechnische Systeme wie die Versorgung mit Elektrizität oder den Verkehr und so weiter entwickelt. Und wir kommen ohne die Elektrizität beispielsweise nur noch ganz schwer aus. So wie mit dem Auto die Vorstädte entstanden sind, so sind mit der Elektrizität Strukturen entstanden, die uns in ihre Abhängigkeit gebracht haben. Und das sind mittlerweile Strukturen, die weit komplexer sind, als sie für einen Steinzeitmenschen noch waren. Vielleicht nicht unbedingt. Ein Steinzeitmensch hatte auch mit Wetterphänomenen zu tun, die sehr komplex waren. Allerdings sind die Strukturen, in deren Abhängigkeit wir uns heute befinden, Menschen geschaffen. Und zwar naturwüchsig Menschen geschaffen. Und einfach weiterzuentwickeln und zu sagen, wir haben jetzt wieder gewisse Probleme, wie auch angesprochen wurde, die wir lösen müssen, kann nicht der richtige Ansatz sein, sondern es muss reflektiert und interpretiert werden. Das wäre meine Meinung, weil die Technikentwicklung, wie sie derzeit naturwüchsig passiert, nicht unbedingt gut ist. Beispielsweise wurde die Dampfmaschine das erste Mal 100 nach Christus erfunden, von Heron von Alexandrien. Das war damals eine nutzlose Erfindung, weil es einfach nicht die Struktur gab, das weiter zu verwenden. Und wir müssen uns also Gedanken machen, wie diese einzelnen Phänomene, die ich versucht habe, ansatzweise zu skizzieren, oder wie Methoden oder Gedanken, um soziale Gruppen voneinander abzugrenzen, beispielsweise nach den staatlichen Systemen, in denen sie sich bewegen, nach Sprachgruppen oder nach meinem Dafürhalten, nach deren Wissensstand, also aus wissenschaftstheoretischen und erkenntnistheoretischen Perspektive voneinander abgegrenzt werden können und wie diese Prozesse wieder in die Hand genommen werden. Okay. Also, danke für die Aufmerksamkeit.